Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Ist eine Abwassereinleitung aus Bergwerken für das Fischsterben verantwortlich? Wir gehen zu Beginn der Sendung an den Oberlauf der Oder und schalten nach Polen. Außerdem schildern wir die Auswirkungen der Dürre in Österreich, wo inzwischen aktiv Wasser gespart wird. Wir fragen, was die Mehrwertsteuersenkung beim Gas tatsächlich bringt und blicken auch nach Chile, wo der Klimaschutz und der Wasserschutz bald einen Verfassungsrang haben soll. Im Verbrauchertipp geht es um Warnwesten, denn es gibt unterschiedliche Vorschriften in vielen europäischen Ländern. Allein auf der deutschen Seite der Oder sollen schon 36 Tonnen toter Fische aus dem Strom gezogen worden sein. Die polnische Feuerwehr hat fast 100 Tonnen verendeter Fische geborgen. Die Suche nach der Ursache geht weiter, allerdings verdichten sich die Hinweise, dass die giftigen Mikroalgen, die eigentlich im Brackwasser leben, für das Massensterben der Fische verantwortlich sind. Diese Goldalge hat sich massiv in dem Süßwasserfluss vermehrt. Doch wo kommt das Salzwasser her, das für das Wachstum dieser Algenart nötig ist? Mein Kollege Peter Sawicki ist für uns auf die polnische Seite der Oder gereist. Herr Sawicki, ist die für Fische toxische Goldalge auch in Polen in den Fokus geraten?
Ja, in der Tat. Das ist die offizielle Stellungnahme, die es mittlerweile auch von Regierungsseite gibt. Gestern im Laufe des Tages hatte sich die Umweltministerin Anna Moskwa geäußert und eben gesagt, auch in Polen habe man diese giftigen Goldalgen nachgewiesen, dass sie sich in der Oder auch in erhöhter Menge befinden, was eine der wenigen konkreten Aussagen tatsächlich der Regierung bislang zu möglichen Ursachen des Fischsterbens ist. Sie will da offenbar auch wegen der Brisanz dieses Themas keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das ist eine Erklärung dafür, warum die Nachforschungen vielleicht so lange dauern. Und seitdem wird natürlich auch über diese Algen hier diskutiert und man hat hier auch festgestellt, dass sie in der EU in den Gewässern grundsätzlich immer öfter aufgetaucht sind, obwohl sie, wie es heißt, hier eigentlich nicht zwingend hingehören, wie Experten sagen. Und für Fische sind sie eben, zum Beispiel für Fische wegen ausgestoßener Gifte besonders gefährlich. Es gibt ein paar Experten, die etwas skeptisch sind mit Blick auf die mögliche Dominanz dieser Algen, denn wenn man annehme, so ein bekannter Experte aus Breslau, wenn man annehme, dass diese Algen sich überall in der Oder verteilt hätten, dann müssten immer noch flächendeckend Fische sterben, was nicht der Fall sei. Das sei in Anführungszeichen nur noch Richtung Stettin, also Richtung Ostsee der Fall. Dennoch hält man diese Algentheorie für glaubwürdig, weil ja ein erhöhter Sauerstoffgehalt und vor allem ein erhöhter Salzgehalt ja unzweideutig nachgewiesen wurde, was ja für Algen zum Gedeihen besonders wichtig ist.
Ende Juli bis zum 10. August soll ein Bergbauunternehmen am Oberlauf der Oder große Mengen an Salzwasser eingeleitet haben. Gibt es da schon gesicherte Erkenntnisse oder sogar eine Stellungnahme der Betreiber?
Ja, gibt es. Also die Stellungnahme gibt es. Die Rede ist von eben der Firma KGHM Polska Miedź. Miedź heißt übersetzt auf Deutsch Kupfer und das ist einer der größten Bergbaukonzerne hier in Polen, der neben Kupfer auch Silber gewinnt mit Sitz an der Oder in Niederschlesien. Und Sie haben es gesagt, es gibt den Verdacht, dass eben übermäßig viele Abwässer in diesem genannten Zeitraum in die Oder abgeleitet worden seien. Durch Klärwerke, Kläranlagen zwar, aber eben doch in zu hoher Menge und eben vor allem salzhaltig, was ja bei Bergwerken, bei Abwässern aus Bergwerken in der Regel der Fall ist. Und der Vorwurf ist auch, dass die Wasserbehörde da ein Auge zugedrückt habe. Nun sagt der Bergbaukonzern, man habe Abwässer abgeleitet, aber es sei alles im Rahmen von Regularien gewesen, im Rahmen der vergebenen Lizenz dafür und im Übrigen auch weniger als im August 2021 zum Vergleich. Und da steht natürlich so ein bisschen Aussage gegen Aussage und es stellt sich aber auch grundsätzlich die Frage, welchen Anteil eine solche Firma hätte. Man ist sich hier einig, dass das auch nur ein Teil des Problems sei.
Was sagen denn all diese Abwassereinleitungen über die Arbeit oder die Kontrollmechanismen der Behörden aus?
Also die Experten, auch mit denen wir gesprochen haben, vor allem in Breslau, die sind sich einig, dass die nicht ausreichen. Und ein Problem ist zum Beispiel, dass hier das Prinzip, ungefähr das Prinzip, wo kein Kläger, da kein Richter herrscht. Denn es gibt Kontrollen, die finden statt durch Behörden, durch die Wasserbehörde, die Umweltbehörde, aber nur auf Initiative, zum Beispiel von Anglern, die etwas Merkwürdiges, um es mal so salopp zu formulieren, Merkwürdiges auf dem Wasser gesehen haben, eine Verunreinigung vermuten. Staaten, die können diese Initiative starten, aber dann findet so eine Kontrolle eben oft zeitverzögert statt, wenn sich die Abwässer dann schon verdünnt haben und es ist dann schwer, so jemanden auf frischer Tat zu ertappen. Außerdem heißt es, gibt es in Polen das Phänomen der Wochenendverschmutzung, das heißt, dass besonders viele Abwässer mutmaßlich an Wochenenden dann auch vielleicht in erhöhten Giftstoffmengen in Gewässer abgeleitet werden, wenn Behörden dann nicht tätig sind und dann in der darauffolgenden Woche ist es dann schon wieder zu spät, da irgendwas nachzuweisen. Es heißt auch, dass Kläranlagen oft veraltet sind und hinzu kommt eben, dass überhaupt sehr viel Industrie rund um die Oder ansässig ist und es gibt zum Beispiel die Forderung gezielter Kontrollen vor und nach Abführen von Abwässern, um dann eben festzustellen, ob schädliche Substanzen im Übermaß an jenem Tag des Abführens in Flüsse abfließen oder eben nicht.
Sie sagen, es gibt Forderungen. Haben Sie das Gefühl, dass diese Katastrophe, die sich jetzt ereignet hat, einen Anstoß geben könnte, die Regulierung von Industrieabwässern in Zukunft besser zu kontrollieren?
Also momentan gibt es den Anschein, dass da schon eine große Dynamik entstanden ist. Einerseits wird die Regierung durch Medienberichterstattung, durch zahlreiche Aussagen von Bürgern rund um die Oder, von Aktivisten und so weiter getrieben. Und sie hat zum Beispiel angekündigt, schärfere Strafen diskutieren zu wollen für Umweltsünden und ganz konkret auch die Ankündigung eines Aufbaus, des Aufbaus eines Monitoring-Systems der Wasserqualität insgesamt, 250 Millionen Zloty will man dafür investieren. Das sind in etwa 60, 70 Millionen Euro. Parallel gehen auch die Ermittlungen weiter, denn es gibt immer mehr Indizien, dass es auch eine Reihe illegaler Abwasserrohre in den letzten Jahren gegeben habe. Laut der renommierten Zeitung Rzeczpospolita sammelt die Staatsanwaltschaft Beweise, ist kurz vor Ende der Beweissammlung und man habe bereits offenbar auch etwa 300 illegale Systeme entdeckt. Insofern scheint es so, dass die Aufarbeitung intensiviert wird, aber man wartet da auch noch auf offizielle Resultate, Anklagen und so weiter. Die könnte es bald geben.
Welche Industrieabwässer sind verantwortlich für das Massensterben der Fische in der Oder? Mein Kollege Peter Sawicki ist für uns an der Oder vor Ort. Vielen Dank für diese Einschätzung. Auf der Deutschlandkarte des Dürremonitors vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ist fast ganz Deutschland, außer dem Norden, alarmierend dunkelrot. In der Farbe der höchsten Warnstufe. Sie kennzeichnet eine außergewöhnliche Dürre. Doch nicht nur Deutschland leidet unter dem Niederschlagsmangel und der Hitze. Auch in Österreich fällt zu wenig Regen, sinken die Pegelstände der Flüsse. Die Donau, aber auch der Bodensee führt so wenig Wasser wie selten zuvor. Nun bitten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einiger Gemeinden in Österreich, ihre Bewohner Wasser zu sparen, damit noch genug für die Grundversorgung übrig bleibt. Muss sich Österreich, das sich selbst als eines der wasserreichsten Länder der Welt bezeichnet, nun auch Sorgen um seine Wasserversorgung machen? Jean-Marie Magro ist dieser Frage nachgegangen.
Es ist heiß in Traunkirchen im Bezirk Gmunden. Seit Wochen regnet es kaum, sagt Christoph Schragel, der Bürgermeister der knapp 1600 Einwohner großen Gemeinde.
Derzeit haben wir noch keine großen Probleme, aber wenn die Trockenheit weiter anhält, wird es durchaus zu Problemen kommen.
Schragel musste in den vergangenen Tagen die Bewohner seiner Gemeinde darum bitten, Wasser zu sparen.
Wir bitten, von nicht unbedingt dringend notwendigen Wasserverbräuchen abzusehen, sprich nicht unbedingt das Auto jetzt zu waschen oder auch die Fenster jetzt zu putzen.
Auch ihre Pools sollten die Bewohner vorerst nicht befüllen und ihren Rasen nicht mehr sprenkeln. Nicht nur in Gmunden wird das Wasser knapp. In den vergangenen Tagen vermeldeten nahezu alle österreichischen Bundesländer, dass die Pegelstände ihrer Seen und Flüsse niedrig sind. Der Bodensee ist 95 Zentimeter tiefer als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die Almen in Vorarlberg rechnen mit schlechterer Futterqualität. In Oberösterreich trocknen Lacken aus. Wie das zustande kommt, erklärt Roman Neunteufel vom Institut für Siedlungswasserbau an der Universität für Bodenkultur Wien.
Wir haben in Teilen Österreichs wirklich neue Grundwassertiefstände, die jetzt doch ein bisschen außerhalb der natürlichen Schwankungsbreite liegen, weil wir ein besonders trockenes Jahr haben und weil es schon recht lang anhaltende Niederschlagsdefizite gibt.
Regionale Austrocknungen und geringe Pegel kommen immer wieder vor. Die Grundwasserschätze sind zwar nicht unerschöpflich, sagt Neunteufel, aber...
Also wir haben in Österreich sicher genug Wasser. Österreich ist ein sehr wasserreiches Land. Wir haben sogar den Luxus, dass wir die Trinkwasserversorgung in Österreich ausschließlich aus Grundwasser bewerkstelligen können?
Dass es in Österreich momentan genug Wasser gibt, ist aber kein Grund zur Entwarnung, sagt Wasserexperte Neunteufel. Sollte nämlich die Klimakrise so fortschreiten, wie sie das tut, dann könnte es im Jahr 2050 soweit sein,
dass wir dann Grundwasserkörper vorfinden können in Österreich, die eine Übernutzung oder die über 100% liegen würden von dem, was ökologisch nachhaltig entnommen werden kann oder könnte.
Das würde sich nicht nur auf das Grundwasser auswirken. In Salzburg fürchtet man etwa, dass der Klimawandel zu höheren Wassertemperaturen führt und damit Fische wie die Bachforelle ihren Lebensraum verlieren. Auch die Landwirtschaft wird, dadurch, dass es trockener wird, immer mehr Wasser brauchen. Hier werden wohl neue Lösungen verlangt, sagt Neunteufel.
Also Speicherteiche oder Kanalsysteme, die also Oberflächenwasser kleinräumig oder auch im größeren Umfang in den Regionen verteilen, damit die Landwirtschaft auch alternative Ressourcen zur Bewässerung zur Verfügung haben wird.
Was es aktuell aber vor allem braucht, ist Regen. Der soll zum Wochenende hin auch fallen. Die Frage ist nur, ob er reicht, um Becken und Flüsse aufzufüllen, sowie für Abkühlung für Pflanzen und Tiere zu sorgen.
Auch unsere österreichischen Nachbarn müssen sich Konzepte überlegen, um durch die Dürre zu kommen. Jean-Marie Magro hat für uns berichtet. Die Mehrwertsteuer auf Gas soll gesenkt werden auf 7%. Bisher gilt der Mehrwertsteuersatz von 19%, doch bis 2024 will die Bundesregierung nun voraussichtlich den niedrigeren Satz auf Gas verlangen. Wie stark die privaten Haushalte dadurch entlastet werden würden und ob die Gasumlage dadurch ausgeglichen wird, diesen Fragen ist meine Kollegin Katharina Hamberger nachgegangen.
Weil die Bundesregierung aus europarechtlichen Gründen die Mehrwertsteuer auf die Gasumlage nicht komplett streichen kann, soll nun zumindest die Mehrwertsteuer für den Gasverbrauch insgesamt von 19 auf 7%, also den in Deutschland üblichen geringeren Satz, gesenkt werden. Damit sollen die Gaskunden und Kundinnen, die alle die Umlage von rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde zahlen müssen, entlastet werden. Bundeskanzler Olaf Scholz versprach gestern bei seinem spontan angesetzten Pressestatement zur Gasumlage sogar:
Mit diesem Schritt entlasten wir die Gaskunden insgesamt deutlich stärker als die Mehrbelastung, die durch die Umlagen entsteht.
Dies scheint allerdings so nicht einzutreten. Verbraucher und Verbraucherinnen müssen sich laut Beispielrechnungen wohl auch mit dem gesenkten Mehrwertsteuersatz auf eine Mehrbelastung einstellen. So zahlt zwar laut dem Vergleichsportal Check24 ein Singlehaushalt bei einem Jahresverbrauch von 5000 Kilowattstunden 119 Euro weniger, wenn der Mehrwertsteuersatz 7% anstatt 19% beträgt. Bei einer Familie mit zwei Kindern im Reihenhaus und einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden sind es 433 Euro weniger. Allerdings, ohne Gasumlage, aber mit der regulären Umsatzsteuer von 19%, würden die Gaskunden weniger zahlen. Ein Singlehaushalt laut Beispielrechnung um 24 Euro, eine Familie mit zwei Kindern um 143 Euro pro Jahr. Auch das Vergleichsportal Verivox kommt auf ähnliche Zahlen. Diesen liegt der aktuelle Gaspreis zugrunde, der möglicherweise noch steigen könnte. Zudem kann die Umlage alle 3 Monate angepasst werden. Die aktuelle Gasumlage gilt ab dem 1. Oktober dieses Jahres bis zum 31. März 2024. Weil dafür aber eine Ankündigungsfrist eingehalten werden muss, wird sie auf den Rechnungen von Gaskunden und Kundinnen voraussichtlich erst ab November oder Dezember zu sehen sein. Dann wird sich herausstellen, ob die Anbieter die Mehrwertsteuersenkung auch an die Kunden und Kundinnen weitergeben. Denn dazu sind sie nicht verpflichtet. Die Bundesregierung kann sie lediglich dazu auffordern.
Wir erwarten von den Unternehmen, dass sie diese Senkung 1:1 an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben. Das werden wir auch sehr klar kommunizieren.
Kündigte der Bundeskanzler gestern an.
Katharina Hamberger berichtete für uns aus dem Hauptstadtstudio. Die Unternehmen fühlen sich von der angekündigten Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas übrigens benachteiligt. Firmen zahlten keine Mehrwertsteuer und würden daher nicht von der Entlastung profitieren, kritisieren mehrere Wirtschaftsverbände. Sie forderten gezielte Maßnahmen, um massive Auswirkungen der hohen Energiepreise auf die Industrie abzufedern. Auch Chile leidet derzeit unter der extremen Dürre. Doch die Menschen in dem südamerikanischen Land haben nicht nur wenig Wasser, weil zurzeit die Niederschläge ausbleiben. Sie haben noch ein ganz grundsätzliches Wasserproblem, denn der Zugang zum lebenswichtigen Nass befindet sich seit der Pinochet-Diktatur Diktatur fast vollständig in Privatbesitz. Die Gesetze, die das ermöglichen, zu reformieren, war eines der zentralen Forderungen bei den Massenprotesten im Oktober 2019. Und jetzt sollen diese Forderungen halt auch in die neue Verfassung einfließen. Am 4. September werden die Chilenen in einem Referendum darüber abstimmen. Was das alles bedeutet, schildert uns Sophia Boddenberg.
Nicolás Quirós lebt in Petorca, einer Provinz, in der Avocados für den Export angebaut werden, während der Bevölkerung regelmäßig das Wasser abgestellt wird. Chile erlebt eine der schwersten Dürren seiner Geschichte. Die ist einerseits eine Folge des Klimawandels, andererseits wird sie verschärft durch die Wasserprivatisierung, die zu einer ungleichen Verteilung dieser lebensnotwendigen Ressource geführt hat. Diktator Pinochet schrieb die Privatisierung in der Verfassung fest und übergab kostenlose und zeitlich unbegrenzte Nutzungsrechte an Unternehmen. Quirós engagiert sich in der Bewegung für das Wasser und die Territorien und hat an den Artikeln des Entwurfs für eine neue Verfassung mitgearbeitet, die Wasser zum Gemeingut erklären. Die Artikel zielen darauf ab, dass es einen Prozess der Entprivatisierung des Wassers geben muss. Dafür muss die Agrarindustrie sich zurückziehen, die Forstwirtschaft, der Bergbau, der Extraktivismus. Stattdessen sollten die gemeinschaftlichen Lebensweisen, die kleinbäuerliche Landwirtschaft und das gute Leben in Gemeinschaft gestärkt werden. Mit Extraktivismus meint Quirós das in Chile vorherrschende Wirtschaftsmodell, das auf intensivem Abbau und Export natürlicher Ressourcen basiert. Die Wirtschaft des Landes hängt vom Rohstoffexport ab: Kupfer, Lithium, Avocados, Wein, Lachs. Das führt zu Konflikten. Nach Ansicht ihrer Kritiker brauchen diese Wirtschaftszweige viel Wasser und Energie, verschmutzen Luft, Wasser und Boden, gefährden die Natur und die Gesundheit der Bevölkerung. Camila Zárate ist Umweltaktivistin und war eine der 155 Personen, die in den Verfassungskonvent gewählt wurden, um Chiles neues Grundgesetz auszuarbeiten. Ein Erfolg der Protestbewegung 2019 und 2020. Wir wollen das extraktivistische Wirtschaftsmodell überwinden. Einer der zentralen Punkte, um mit dieser Überwindung anzufangen, ist die Anerkennung der Natur als Rechtssubjekt. Damit wird die Verdinglichung der Natur überwunden, die nur Ressourcen in ihr sieht, um zu verstehen, dass sie ein Subjekt ist mit eigenen Rechten. Auch andere lateinamerikanische Länder wie Bolivien und Ecuador haben die Rechte der Natur in der Verfassung verankert, inspiriert von der Sichtweise vieler Indigener. Ihre Rechte werden zum ersten Mal in der Geschichte Chiles in einem Verfassungstext erwähnt. Die neue Verfassung verpflichtet den Staat außerdem dazu, die Ernährungssouveränität und den freien Austausch von traditionellem Saatgut zu schützen. Für die Verabschiedung dieser Artikel hat sich die Organisation Anamuri eingesetzt, die nationale Assoziation von Kleinbäuerinnen und indigenen Frauen. Miaray Painemal ist Mitglied der Organisation. Wir glauben, dass es dringend an der Zeit ist, die lokale Wirtschaft zu stärken und für eine gesunde Ernährung zu kämpfen. Diese hat ihren Ursprung im traditionellen Saatgut, das nicht gentechnisch verändert ist, das wir über Jahre beschützt, reproduziert, multipliziert und angepflanzt haben. Dieses Saatgut ist das Erbe unserer Vorfahren. Kritik gegenüber der neuen Verfassung, der Umweltschutzmaßnahmen und der geplanten Umverteilung der Wasserressourcen kommt von Unternehmerverbänden. Etwa 80% des Wassers in Chile wird von der auf Export ausgerichteten industriellen Landwirtschaft verbraucht. Christian Allende, der Präsident des Nationalen Landwirtschaftsverbands, sagte bei CNN Chile: Wir sind der möglichen neuen Verfassung gegenüber kritisch eingestellt, insbesondere was Themen wie Wasser, Umwelt und Eigentumsrechte angeht. Wenn die Verfassung verabschiedet wird, verlieren wir Landwirte unsere Wasserrechte. Das neue System sieht zeitlich begrenzte Genehmigungen vor. Aber die Landwirtschaft und auch der Bergbau brauchen lange Zeiträume für Investitionen. Maria Cristina Fracu ist Umweltwissenschaftlerin der Universidad de Chile. Sie hält den Entwurf für die neue Verfassung für einen wichtigen Schritt in Richtung Umweltschutz. Es ist die erste Verfassung, die die Klimakrise explizit erwähnt. Eine Verfassung ist ein Instrument, das die Grundlagen für unsere Handlungen in der Zukunft legt. Ich glaube, dass die neue Verfassung ein großer Fortschritt ist, weil sie auf dem Verständnis basiert, dass wir Menschen Teil der Natur sind und sie beschützen müssen, weil sie wichtiger ist als der Profit. Am 4. September werden die Menschen in Chile in einem Referendum darüber abstimmen, ob sie die neue Verfassung annehmen.
Sophia Boddenberg erklärte uns, wie Chile zu einem grünen Grundgesetz kommen wird. Bei einer Panne oder gar einem Unfall sollte der erste Griff zur reflektierenden Warnweste führen. So empfehlen es jedenfalls die Automobilclubs. Und besonders bei schlechter Sicht sorgt die Weste dafür, dass man auch gesehen wird. Doch wie sind eigentlich die Vorschriften im Ausland? Eine Frage, die sich besonders in Ferienzeiten stellt. Europaweit fallen die Regelungen zum Mitführen oder Tragen von Warnwesten nämlich höchst unterschiedlich aus. Thomas Wagner kennt die Details im Verbrauchertipp.
Viel Urlaubsreiseverkehr am deutsch-österreichischen Autobahngrenzübergang Lindau-Hörbranz in Bodenseenähe. Zwei Länder grenzen hier aneinander und zwei unterschiedliche Warnwestenregeln.
Also ich glaube, in Österreich muss man sie griffbereit haben, jeder Fahrer. In Deutschland bin ich noch nicht ganz sicher. Muss auf jeden Fall, glaube ich, nur an Bord haben.
Stimmt fast, was sich dieser Autofahrer gemerkt hat, aber eben nur fast.
In Deutschland ist es nicht verpflichtend, eine Warnweste zu tragen.
Vorgeschrieben ist lediglich, eine Warnweste pro Fahrzeug mitzuführen, so Janine Rust, Sprecherin des Automobilclubs ACE.
Da gibt es eine Norm. Wichtig ist, dass die das Kontrollzeichen EN471 aufweist. Dann kann man auch sicher sein, dass sie aus fluoreszierendem Material besteht, meistens in den Farben Gelb, Orange oder Rot und auch rundum mit Reflektoren ausgestattet ist.
Im Nachbarland Österreich wiederum ist die Warnwestenwelt eine andere.
In Österreich tatsächlich sind wieder andere Regeln. Da reicht zwar eine Warnweste, aber die muss eben auch schon vor dem Aussteigen angelegt werden.
Und dann im Gegensatz zur Regelung in Deutschland bei einer Panne oder einem Unfall auch getragen werden.
Warnweste ist Warnweste, für mich egal wo ich bin.
Das glauben viele Urlauber, stimmt aber nicht. Innerhalb der EU herrscht nämlich, wie aus einem Überblick des ACE hervorgeht, ein regelrechtes Vorschriftendurcheinander. Und dass es in Deutschland zwar eine Mitführ-, aber keine Tragepflicht bei Unfällen und Pannen gibt, ist eher die Ausnahme.
Genau, in der Mehrheit der europäischen Länder ist es tatsächlich Pflicht, dass alle Insassen eine Warnweste tragen müssen.
Was bedeutet, es müssen so viele Warnwesten mitgeführt werden, wie Personen im Fahrzeug sitzen.
Darunter sind auch viele beliebte Urlaubsländer, zum Beispiel Frankreich, Spanien oder Italien.
In manchen Ländern erstreckt sich die Warnwestenpflicht nicht nur auf Autos, Busse und Lkw, sondern auch auf Fahrräder. Und dort müssen unter bestimmten Umständen Warnwesten ganz regulär angelegt werden, betont Janine Rust vom ACE.
Richtig, ja. Bei Dunkelheit oder auch bei schlechter Sicht mit dem Fahrrad, da muss man zum Beispiel in Polen, Frankreich, Ungarn und Italien eine Warnweste tragen. In Italien muss man sie sogar auch in einem Tunnel tragen.
In zwei Ländern geht es sogar noch ein wenig strenger zu. Da gilt manchmal die Warnwestenpflicht auch für Fußgänger.
Es sind tatsächlich sogar zwei Länder, also Polen und Ungarn verlangen von Fußgängern außerorts natürlich immer bei Dunkelheit und bei schlechter Sicht auch eine Warnweste.
Bei vielen Autofahrern kommt bei dieser Fülle unterschiedlicher Warnwestenregelungen Unmut auf.
Was die vorschreiben, der Österreicher macht das seine, der Deutsche das seine, der Schweizer das seine, der Italiener das seine, der Franzose. Warum?
Diese Frage kann auch Janine Rust vom ACE nicht beantworten. Aus ihrer Sicht ist die Lösung aus dem Dilemma unterschiedlicher nationaler Vorschriften, die Verbraucher auf den Webseiten der Automobilclubs nachlesen können, ganz einfach. Freiwillig auf Nummer sicher gehen. Über die Vorschriften hinaus.
Wir als Autoclub empfehlen aber auch immer wegen aufgrund der Sichtbarkeit immer eine Warnweste für alle Insassen dabei zu haben und eben auch zu tragen.
Thomas Wagner mit dem Verbrauchertipp. Und zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. Ein spezielles Förderprogramm soll Brandenburgs Städte und Gemeinden helfen, sich besser auf extreme Regenfälle als Folge des Klimawandels einzustellen. Vorgesehen seien dafür bis Ende 2027 knapp 26 Millionen Euro aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung. Das teilte das Umweltministerium in Potsdam mit. Mit der angekündigten Förderrichtlinie des Landes sollen nun unter anderem bauliche und technische Maßnahmen gefördert gefördert werden, mit denen die Gefahren durch Starkregen gesenkt werden können. Dazu gehören Rückhaltebecken, aber auch Systeme, die Regenwasser ins Grundwasser versickern lassen. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Stefan Heinlein. Dort geht es unter anderem um die zweite Unwetternacht auf Korsika, die allerdings recht glimpflich verlaufen ist. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.